Ja, wir machen weiter in unserer Predigtreihe über die Apostelgeschichte. Heute schauen wir uns einen längeren Text an. Ich bitte euch dennoch aufzustehen für die Lesung von Gottes Wort. Wir lesen zusammen Apostelgeschichte Kapitel 5, die Verse 17 bis 42. Apostelgeschichte Kapitel 5, Verse 17 bis 42. Hier lesen wir in Gottes Wort. Der hohe Priester aber trat auf und alle, die mit ihm waren, nämlich die Sekte der Sadduzäer, und wurden von Eifersucht erfüllt. Und sie legten Hand an die Apostel und setzten sie in öffentlichen Gewahrsam. Ein Engel des Herrn aber öffnete während der Nacht die Tür des Gefängnisses und führte sie hinaus und sprach, geht und stellt euch hin und redet im Tempel zu dem Volk alle Worte dieses Lebens. Als sie es aber gehört hatten, gingen sie frühmorgens in den Tempel und lehrten. Der hohe Priester aber kam und die, die mit ihm waren, und sie beriefen den hohen Rat und die ganze Ältestenschaft der Söhne Israel zusammen und sandten ins Gefängnis, dass sie vorgeführt werden würden. Als aber die Diener hinkamen, fanden sie sie nicht im Gefängnis, und sie kehrten zurück und berichteten und sagten, wir fanden das Gefängnis mit aller Sorgfalt verschlossen und die Wachen an den Türen stehen. Als wir aber geöffnet hatten, fanden wir niemanden darin. Als aber der Hauptmann des Tempels, wie auch die hohen Priester, diese Worte hörten, waren sie ihretwegen in Verlegenheit, was dies doch werden möchte. Es kam aber einer und berichtete ihnen, siehe, die Männer, die ihr ins Gefängnis gesetzt habt, stehen im Tempel und lehren das Volk. Da ging der Hauptmann mit den Dienern hin und führte sie herbei, nicht mit Gewalt, denn sie fürchteten das Volk, sie könnten gesteinigt werden. Sie führten sie aber herbei und stellten sie vor den Hohen Rat, und der hohe Priester befragte sie und sprach, wir haben euch streng geboten, in diesem Namen nicht zu lehren, und siehe, ihr habt Jerusalem mit eurer Lehre erfüllt und wollt das Blut dieses Menschen auf uns bringen. Petrus und die Apostel aber antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr ermordet habt, indem ihr ihn ans Kreuz hängtet. Diesen hat Gott durch seine Rechte zum Führer und Retter erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Und wir sind Zeugen von diesen Dingen und der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Sie aber ergrimmten, als sie es hörten und ratschlagten, sie umzubringen. Es stand aber im Hohen Rat ein Pharisäer mit dem Namen Gamaliel auf, ein Gesetzesgelehrter, angesehen bei dem ganzen Volk und befahl die Leute, für kurze Zeit hinauszutun. Und er sprach zu ihnen, Männer von Israel, seht euch bei diesen Menschen vor, was ihr tun wollt. Denn vor diesen Tagen stand Theudas auf. Und sagte, dass er selbst etwas sei, dem eine Anzahl von etwa 400 Männern anhing. Der ist getötet worden und alle, die ihm Gehör gaben, sind zerstreut und zernichte geworden. Nach diesem stand Judas der Galiläer auf in den Tagen der Einschreibung und machte eine Menge Volk abtrünnig und brachte sie hinter sich. Auch der kam um und alle, die ihm Gehör gaben, wurden zerstreut. Und jetzt sage ich euch, lasst ab von diesen Menschen und lasst sie laufen. Denn wenn dieser Rat oder dieses Werk aus Menschen ist, so wird es zugrunde gehen. Wenn es aber aus Gott ist, so werdet ihr sie nicht zugrunde richten können, damit ihr nicht gar als solche befunden werdet, die gegen Gott streiten. Sie aber gaben ihm Gehör. Und als sie die Apostel herbeigerufen hatten, schlugen sie sie und geboten ihnen nicht im Namen Jesu zu reden und entließen sie. Sie aber gingen aus dem Hohen Rat fort, voller Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu leiden. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und Jesus als den Christus zu verkündigen. Soweit Gottes Wort. Lasst uns beten. Unser Vater im Himmel, wir kommen zu dir im Namen deines geliebten Sohnes, Jesus Christus, unseren Herrn. Und wir bitten dich nun, segne uns durch dieses, dein Wort. Amen. Amen. Nimmt gerne Platz. Ich möchte gerne diesen ziemlich langen Text noch einmal kurz zusammenfassen für uns, damit wir wirklich klar vor Augen haben, worum es hier geht. Die Apostel predigen in Jerusalem. Viele kommen zum Glauben, lesen wir vor dem Text. Viele Menschen werden Christen. Die religiöse bzw. politische Führung der Juden wird eifersüchtig, sieht das nicht gerne, nehmen die Apostel fest, werfen sie ins Gefängnis, sodass sie nicht weiter predigen können. Doch Gott sendet einen Engel. Der kommt herbei, befreit die Apostel in der Nacht und gibt diesen Befehl Gottes weiter an die Apostel. Geht und stellt euch hin und redet im Tempel all die Worte dieses Lebens zu dem Volk. Die Apostel tun genau das. Sie stellen sich in den Tempel, lehren, predigen. Natürlich werden sie wieder festgenommen. Nun werden sie verhört. Die Apostel nutzen diese Gelegenheit, um nun auch vor den Führern des Volkes das Evangelium zu predigen und betonen, dass man Gott mehr gehorchen muss als Menschen. Nun ergrimmen die Führer des Volkes, wollen die Apostel umbringen. Doch ein gelehrter Mann steht plötzlich auf mit dem Namen Gamaliel und sagt, lasst sie in Frieden. Wenn Gott hinter ihnen steht, dann könnt ihr kämpfen gegen sie, wie ihr wollt. Es wird nichts bringen. Aber wenn Gott nicht hinter ihnen steht, dann wird sich das Ganze von alleine erledigen. Die Führer hören auf den Rat von Gamaliel, lassen die Apostel in Ruhe. Naja, nicht wirklich. Sie erteilen ihnen wieder ein Verbot und lassen sie auspeitschen. Und wie gehen die Apostel damit um? Sie sind voller Freude, dass sie Schmach und Leid ertragen durften um Jesu Willen. Und sie hören nicht auf, Tag für Tag Christus zu verkündigen im Tempel und in den Häusern. Das einmal als kurze Zusammenfassung von diesem längeren Text. Was können wir aus dieser Geschichte lernen? Nun, ich denke einiges. Und heute Morgen möchte ich einmal vier Dinge aus diesem Text herausgreifen, die wir lernen wollen. Aus dieser Geschichte. Vier Dinge. Das erste ist, Gott will, dass das Wort des Lebens zu den Menschen gepredigt wird. Gott will, dass das Wort des Lebens zu den Menschen gepredigt wird. Nun, die Apostel predigten, wurden festgenommen, sollten so daran gehindert werden zu predigen. Und was macht Gott? Er schickt einen Engel. Der Engel kommt, befreit die Apostel und gibt einen Befehl weiter. Und der Befehl lautet, geht hin, stellt euch in den Tempel hin und redet zu dem Volk all diese Worte des Lebens, alle Worte dieses Lebens. Was möchte Gott von den Aposteln? Gott will, dass die Worte des Lebens gepredigt werden. Das ist Gottes Wille. Gott will, dass das Wort des Lebens verkündigt wird. Was ist damit gemeint? Was sind all diese Worte dieses Lebens? Ich habe einmal geschaut, was die evangelische Kirche so sagt, was einige Pfarrer, wie sie das auslegen, wenn sie über den Text predigen. Ich bin da schon sehr erstaunt, was manche sagen, was die Worte dieses Lebens seien. Ich habe eine Predigt gehört über Politik, über Wiedervereinigung und Mauerfall. Jemand sagte, dass das Wort des Lebens ist, wenn man ermunternde, gute, guttuende Worte an seinen Nachbarn hat. Ihr Lieben, das sind nicht die Worte des Lebens. Es geht nicht um die Wiedervereinigung. Es geht nicht um ein politisches Ereignis. Das sind nicht die Worte des Lebens. Das mögen vielleicht die einzigen Worte des Lebens sein, die diese Pfarrer kennen. Aber es sind nicht die, von denen Jesus Christus hier durch seinen heiligen Engel spricht. Und die Apostel mussten sich erst nachfragen, du Engel, was meinst du denn jetzt eigentlich mit den Worten da? Also was sind das für Worte des Lebens? Die wussten das, weil es ist nichts anderes als das, was sie seither Tag für Tag gepredigt haben. Was ist das für ein Wort? Wir lesen doch in Vers 42, und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren, und zwar Jesus als den Christus zu verkündigen. Das ist das Wort des Lebens. Wörtlich steht da im Griechischen für das Wort verkündigen nicht das normale Wort für verkündigen, sondern da steht evangelisieren im Griechischen. Sie hörten nicht auf, Tag für Tag zu evangelisieren. Das bedeutet, die gute Nachricht von Jesus, den Christus, das heißt, den von Gott gesandten Retter zu verkündigen und weiterzugeben. Täglich. Jesus ist der Christus, der von Gott gesandte Retter, der uns das Leben bringt. Und was sagen Sie dann zu dem Hohen Rat, als Sie da vorgeführt werden und befragt werden? Wo Sie sagen, wir haben euch doch geboten, aufzuhören, von Jesus zu reden. Und was predigen Sie dort? Was sagt Petrus? Gott, der Gott unserer Väter, hat Jesus auferweckt, den ihr ermordet habt, indem ihr ihn ans Kreuz habt nageln lassen. Diesen hat Gott durch seine Rechte zum Führer und Retter erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Das sind die Worte des Lebens. Gott hat einen Retter gesandt, der gestorben ist, der auferstanden ist, und jeder, der Buße tut und an ihn glaubt, hat ewiges Leben und Vergebung der Schuld. Das sind die Worte des Lebens. Und mit dieser Lehre haben die Apostel die ganze Stadt Jerusalem erfüllt. Sie lehrten das Volk. Und genau das will der Engel ja, genau das will Gott, dass die Apostel das tun. Später in Kapitel 13, als Stephanus gesteinigt wird, da redet er davon, von diesen Worten der Rettung. Das ist ein Synonym für all die Worte des Lebens. Das sind all die Worte dieser Rettung. Ja, Jesus ist der von Gott gesandte Retter, der Erlöser. Jeder, der Buße tut und an ihn glaubt, wird erlöst werden. Und dieses Wort muss verkündigt werden. Nur durch diese Botschaft gibt es Leben. Und darum will Gott, dass dem ganzen Volk diese Botschaft verkündigt wird. Jesus ist der einzige von Gott gesandte Retter, der Leben schenken kann. Die Frage ist, hast du Leben gefunden durch diese Botschaft? Ewiges Leben durch den Glauben an Jesus Christus, den einzigen von Gott gesandten Retter? Ihr habt ihn ans Kreuz gehängt, sagen die Apostel. Ans Holz, das bedeutet, er ist von Gott verflucht. Aber Gott hat ihn auferweckt von den Toten und beweist dadurch, dass er, der von Gott eingesetzte Herr aller Herren und König aller Könige und einziger Erlöser ist. Hast du Leben durch diesen Jesus gefunden? Die erste Sache, die wir also lernen wollen, ist, Jesus Christus ist der Einzige, der Leben schenken kann. Wisst ihr, ungläubige Menschen mögen vielleicht denken, dass sie bereits leben. Aber wenn sie nicht das wahre Leben in Jesus Christus gefunden haben, dann sind sie wie ja, so eine Blume in der Vase. Es mag zwar aussehen, ja, für eine gewisse Zeit mag sie noch leben, aber es wird der Tag kommen, da wird diese Blume verwelken und es wird vorbei sein. Ihr Lieben, genau das haben wir gelesen, eingangs im Psalm 92. Da heißt es doch, wenn die Gottlosen sprossen wie Gras und alle Übeltäter blühen, dann nur, damit sie vertilgt werden für immer. Mag sein, dass sie für eine gewisse Zeit so aussehen, als ob sie blühen und leben. Der Tag wird kommen, wo deutlich wird, dass da kein wahres Leben ist. Die Welt, die gaukelt dir vor, dass wahres Leben bedeutet, zu reisen, Reichtum zu haben, Schönheit, Party, Abenteuer, vielleicht Affären, wie auch immer. Ich habe Leute kennengelernt, die mir gesagt haben, sie möchten am Ende auf ihrem Sterbebett zufrieden zurückblicken können und sagen können, ich habe mein Leben ganz ausgekostet. Es hat mir Spaß gemacht. Nun wisst ihr, das Problem dieser Leute ist, sie mögen zwar zufrieden zurückblicken können, das Problem ist aber, sie können nicht zufrieden vorausschauen. Was wartet auf sie? Was kommt da auf sie zu? Die Bibel sagt, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen. Hörst du das? Sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Viele meinen, sie können das Leben auskosten und wollen darum nichts von Jesus wissen. Die Sache ist nur die, wer Jesus ablehnt, lehnt damit das ewige Leben, ja das einzig wahre Leben ab und geht damit freiwillig in den ewigen Tod. Darum sagt Jesus, was nützt es denn einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne? Sich selbst aber verlöre und einbüße. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben, das Leben in Überfluss. Und darum sagt Petrus auch zu Jesus, Herr, wohin sonst sollten wir denn gehen? Du allein hast Worte des Lebens, des ewigen Lebens. Wahres, glückliches, erfülltes, ewiges Leben findest du allein bei Jesus Christus. Doch von gerade diesem Leben will dich diese Welt aufhalten. Die Obersten des Volkes wollten die Apostel davon abhalten, dieses Wort des Lebens zu verkündigen. Wir lesen das in der Pilgerreise zum Beispiel in diesem bekannten Buch von John Bunyan. Da versucht die Familie, den Christ davon abzuhalten, den Weg des Lebens zu gehen. Was tut der Mann? Er hält sich die Ohren zu und läuft und rennt und sagt, Leben, Leben, ewiges Leben. Er weiß, darum geht es. Und ich lasse alles hinter mir, was mich abhalten will, davon dieses ewige Leben zu erreichen. Denn es gibt nichts Wertvolleres, nichts Erstrebenswerteres als das ewige Leben in Jesus Christus. Und Gott will, dass Menschen nicht verloren gehen, sondern dieses ewige Leben finden. Und darum sorgt er dafür, dass die Botschaft des Lebens verkündigt wird. Und Gott lässt sich nicht aufhalten. Er sorgt dafür, dass das Wort verkündigt wird. Kein Mensch, keine Regierung, kein Gesetz, keine Macht, keine Engel, auch der Satan selbst, kann das verhindern, dass diese Worte des Lebens verkündigt werden. Wie Jesus sagt, und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, alle Nationen zu einem Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen, Matthäus 24. Gamaliel, dieser Pharisäer, hat also in der Hinsicht recht, dass er sagt, es bringt nichts gegen Gott zu kämpfen. Wenn er sich was vorgenommen hat, dann wird kein Mensch ihn hindern können. Das Evangelium wird gepredigt und Gott sorgt dafür. Der Hohe Rat kann die Apostel nicht stoppen. Also das Erste, was wir lernen wollen, ist, Gott will, dass die Worte des Lebens verkündigt werden. Das Zweite ist, Gott will, dass die Worte des Lebens von Menschen verkündigt werden. Da kommt ja ein Engel, befreit die Apostel. Und der Engel kann sprechen, er redet ja zu den Aposteln, gibt ihnen einen Auftrag. Und nun könnte man ja überlegen, warum predigt der nicht eigentlich selbst? Warum kommt er jetzt vorbei und befreit uns hier aus dem Gefängnis? Warum geht er nicht eigentlich selbst in den Tempel und predigt dort? Gott könnte doch überall in die verschiedenen Länder, gerade in die Länder, wo es gefährlich ist, könnte er doch überall seine Engel hinsenden, damit sie predigen. Auf die Engel werden die Menschen doch hören, oder? Und außerdem können Engel nicht getötet werden von Menschen. Das ist doch ein Vorteil. Die Engel wären doch perfekte Missionare, wenn wir mal drüber nachdenken. Also die brauchen kein Essen, die brauchen kein Geld, ja, die haben keine Familien, keine Mietkosten, die sind niemals müde, sind nicht krank, brauchen nicht mal eine Krankenversicherung, brauchen niemals ein Transportmittel oder irgendetwas dergleichen. Die können selbst im tiefsten Winter 24 Stunden am Tag Traktate verteilen, ohne zu frieren. Engel wären die perfekten Missionare. Aber nein. Das Wort des Lebens soll nicht von Engeln verkündigt werden. Habt ihr darüber mal nachgedacht? Gott will, dass Menschen predigen. Gott hat sich diese schwachen, fehlerhaften Menschen ausgesucht, um das Wort zu verkündigen. Gott will, dass die von Jesus Christus als Retter reden, die ihn selbst als Retter erlebt haben. Jesus will, dass die von der Vergebung der Sünden und von der Buße zum ewigen, wahren Gott predigen, die das selber durchgemacht haben und diese Gnade erlebt haben. Denn Jesus ist nicht gekommen, um für Engel zu sterben. Und darum werden auch nicht die Engel predigen, sondern Jesus Christus hat zu den Menschen, zu denen, die durch ihn erlöst wurden, gesagt, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium aller Schöpfung. Nicht den Engeln. So will es der Herr. Darum warte nicht auf irgendeinen Engel, der erscheint und dir die Worte des Lebens bringt. Gott will zu dir reden durch Menschen. Ja, das mögen schwache Menschen sein, voller Fehler. Aber das Wort, das sie dir verkündigen, das ist das Wort Gottes. Und es hat Kraft zur Rettung jedem, der daran glaubt, darauf vertraut. Nimmst du das Wort des Lebens an von diesem schwachen Boten? Nimmst du es an? Das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass wir uns nicht faul zurücklehnen können und denken können, naja, Gott wird sich schon irgendwie darum kümmern, dass das Wort des Lebens an die Menschen ergeht. Zur Not kann er ja seine Engelschar aussenden. Hört einmal. Der Schöpfer des Universums schenkt dir das Privileg, die wichtigste Botschaft des ganzen Universums weiterzugeben. Was für ein herrliches Vorrecht. Nicht einmal die herrlichsten Engel wurde dieses Privileg zuteil. Was für eine unfassbare Ehre ist uns hier zuteil geworden, dass wir die Worte des Lebens verkündigen dürfen. Welch ein Vorrecht. Und Gott will, dass wir unsere Zeit dafür nutzen, um dieses Wort weiterzugeben. Der Engel kommt ja schon in der Nacht, um die Apostel zu befreien, damit sie gleich morgens, nämlich wenn die Tempeltüren bei Sonnenaufgang geöffnet wurden, gleich in den Tempel gehen können, um zu predigen und so möglichst die Zeit ausnutzen können, um alle Worte dieses Lebens verkündigen zu können. Wir müssen unsere Zeit nutzen, die wir haben, um den Menschen diese Botschaft zu bringen. Natürlich waren sich die Apostel bewusst, dass sie diese Aufgabe, nämlich die Worte des Lebens weiterzugeben, nicht aus ihrer eigenen Kraft tun konnten oder bewältigen konnten, diese Aufgabe. Sollten sie auch gar nicht. Sie sagen ja hier in Vers 32, und wir sind Zeugen von diesen Dingen und der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Die Apostel sind sich gewiss, wir bezeugen das Wort des Lebens und der Geist tut es mit uns. Ja, Gott hat uns seinen Geist gegeben. Er bezeugt es wie auch wir. Er wirkt in uns, er wirkt mit uns, er wirkt durch uns. Der Heilige Geist ist da. Sie tun das nicht alleine. Jesus hat ihnen das ja gesagt in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. Dass Gott sich schwache Menschen auswählt, um die Botschaft weiterzugeben, heißt nicht, dass sie diesen Auftrag alleine ausführen, sondern Gott selbst stärkt sie, das Wort des Lebens zu verkündigen mit seiner göttlichen Kraft aus der Höhe. Wer das Wort des Lebens weitergibt, ist nicht alleine, der Geist Gottes ist da. Das ist das Zweite, was wir lernen wollen. Die Menschen müssen das Wort weitergeben. So will es Gott. Das Dritte ist, Gott will, dass die Worte des Lebens gepredigt werden, trotz aller Widerstände. Ihr Lieben, wir haben es mit einer ungläubigen Welt zu tun, in der wir leben. Nicht alle warten da gespannt darauf, dass wir ihnen von Christus erzählen. Wir leben in einer antichristlichen, kritischen, ungläubigen Welt. Und das war schon so zur Zeit der Apostel. Hier wird so eine Gruppierung genannt, die Sadduzäer. Die wollten die Apostel davon abhalten, zu predigen, haben dafür gesorgt, dass sie gefangen genommen werden. Und die Sadduzäer, die glaubten eigentlich an gar nichts mehr. Das waren so die Liberalen ihrer Zeit. Ja, sie glaubten nicht an die Auferstehung, sie glaubten nicht an Engel. Nun, und hält das Gott davon ab, das Wort des Lebens predigen zu lassen, dass da so kritische Geister sind? Ganz im Gegenteil, ich glaube, dieser Text zeigt uns auf, Gott spottet ihrer. Warum? Nun, sie glauben nicht an Engel, also lässt Gott die Apostel durch Engel befreien. Sie glauben nicht an die Auferstehung? Nun, dann sollen die Apostel die Auferstehung Jesu Christi nur noch lauter verkündigen. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Und sollen auch noch so viele Leute das Wort des Lebens nicht hören und annehmen wollen, wir verkündigen es dennoch. Ist es einfach, das Wort des Lebens weiterzugeben? Nein. Es bringt Gegenwehr, es bringt Widerstand mit sich. Doch von den Aposteln lernen wir, mögen sie uns auch mit Gefängnis drohen, wir wollen dennoch predigen. Mögen sie Gesetze gegen uns erlassen, wir wollen dennoch predigen. Mögen sie uns Gewalt antun, wir wollen dennoch predigen. Das ist das, was die Apostel hier tun. Und vielleicht sagst du, solche Dinge treffen uns doch niemals in Deutschland. Nun, vielleicht noch nicht. Aber der Tag mag kommen. Und es mag auch gar nicht mehr so lang hin sein. Aber weißt du, vielleicht wartet kein Gefängnis auf dich. Aber eventuell erlebst du soziale Isolation. Also vielleicht verstoßen dich Leute, meiden dich Leute. Du bist ausgeschlossen. Bist du bereit, das um Jesu Willen zu ertragen? Diese Ablehnung von Menschen? Vielleicht verbietet dir kein staatliches Gesetz von Jesus zu erzählen, aber eventuell verbietet dir ein ungeschriebenes soziales Gesetz das. So nach dem Motto, über Religion redet man nicht. Das ist intolerant, mit seiner Religion hausieren zu gehen. Das gehört sich nicht. Vielleicht gibt es ja so ein Gesetz, das dich abhalten will. Und du musst dich fragen, wem willst du mehr gehorchen, Gott oder Menschen? Vielleicht erlebst du keine körperliche Gewalt. Aber eventuell erlebst du seelische Gewalt. Vielleicht wird über dich gelästert, Lügen verbreitet, Vielleicht wirst du ausgelacht, verspottet oder verbal bedroht. Weiß es nicht. Aber sag mir, wem willst du mehr gefallen, Gott oder Mensch? Vielleicht wird dich niemand töten. Aber eventuell wird versucht, dich mundtot zu machen. Die Frage ist, wem willst du mehr gehorchen? Gott oder Menschen? Gamaliel vergleicht hier die Apostel mit den Aufständlern oder selbsternannten Propheten wie Teudas oder Judas aus Galiläa. Das passiert auch heute uns. Ja? Wir bibeltreuen Christen werden nicht nur verglichen, sondern auch in einen Topf geworfen mit irgendwelchen extremistischen Islamisten wie die Salafisten oder irgendwelchen anderen gefährlichen Sekten. Wie gehen wir jetzt damit um, wenn wir so in einen Topf geworfen werden mit anderen? Was machen wir dann? Sollten wir dann nicht lieber schweigen und vielleicht nicht mehr so viel oder so offen über unseren Glauben reden? Weil sonst denken die Leute nachher, wir sind extreme christliche Fundamentalisten. Müssen wir vielleicht aufpassen, dass wir nicht zu radikal wirken und uns eher zurückhalten, weil wir könnten ja Widerstand wecken oder Leute abschrecken. Ihr Lieben, das ist Menschenweisheit. Und das ist nichts anderes als Menschenfurcht. Gott will, dass die Worte des Lebens verkündigt werden, auch wenn es Widerstand bedeutet. Die Apostel relativieren hier von ihrer Botschaft überhaupt nichts. Sie sagen den Obersten des Volkes klipp und klar die Wahrheit in ihr Gesicht. Ihr habt den Retter getötet. Ihr habt den von Gott gesandten Christus umgebracht. Doch Gott hat ihn auferweckt. Ihr müsst Buße tun. Die Apostel halten hier überhaupt nicht zurück. Sie hören auf Gott, der durch den Engel sprach, redet alle Worte dieses Lebens. Sie hören nicht auf, täglich Christus zu verkündigen, trotz aller Widerstände. Das vierte, was wir lernen wollen, ist, der Herr will denen beistehen, die um des Wortes des Lebens willen leiden. Wir lesen ja hier ab Vers 40, die Apostel wurden herbeigerufen und sie wurden geschlagen und wurde geboten, dass sie nicht mehr reden sollen in den Namen Jesu. Ja, und die Apostel gingen dann aus dem Hohen Rat fort. Und voller Freude waren sie, dass sie gewürdigt worden waren für den Namen, nämlich der Name Jesu, Schmach zu leiden. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und Christus zu verkündigen. Also wie gehen jetzt die Apostel damit um, dass sie leiden müssen um Jesu willen? Dass sie bedroht werden und gewalttätig behandelt werden. Ich denke, wenn wir uns das hier so anschauen, wie die Apostel reagieren, dann müssen wir feststellen, dass eine übernatürliche Macht an ihnen wirkt. Das, was wir hier lesen, ist nicht normal. Das ist keine normale Reaktion. Gott steht ihnen offenkundig bei. Da ist etwas Übernatürliches im Spiel. Stellt euch das doch einmal vor. Die Apostel standen vor dem Hohen Rat. Der Hohe Rat, das ist die oberste religiöse und politische Instanz und gleichzeitig das oberste Gericht der Juden. Und 71 Mitglieder ungefähr. Das war die High Society, die Reichen, die Mächtigen, die Priester, die Ältesten, die Schriftgelehrten, Adlige. All die wurden dort versammelt. Vor diesen Menschen wurden die Apostel verhört. Das ist so, als ob du vor dem Bundestag, oder sagen wir mal, vor dem Bundesgerichtshof geführt wirst und verhört wirst. Stell dir das mal vor. Es wäre doch verständlich, wenn die Apostel hier weiche Knie bekommen hätten, eingeknickt wären unter diesem enormen Druck, den sie dort erleben. Doch was sehen wir hier? Wir sehen, Gott steht ihnen eindeutig bei. Denn sie verleugnen Jesus nicht, ganz im Gegenteil, sie predigen ihn dort. Sie rufen diese Obersten zur Buße auf. Sie zetteln keinen Aufstand an, sie greifen nicht zum Schwert. Sie sind bereit, für Jesus zu leiden und ihn zu verkündigen. Sie nutzen diese Gelegenheit, die Obersten des Volkes zu ermahnen, umzukehren. Was für ein Mut. Und nicht nur das. Es heißt dann, sie hatten auch noch Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu leiden. Und sie hören nicht auf, jeden Tag selbst im Tempel, wo sie gerade festgenommen wurden, und in den Häusern zu lehren. Das ist keine menschliche Kraft. Sie wurden ausgepeitscht, ihr Lieben. Das waren wahrscheinlich so circa 40 Schläge auf dem Rücken und auf die Brust. Man kann sterben bei dem Blutverlust, den man da erleiden muss. Die Schmerzen sind ungeheuerlich. Dennoch waren diese Männer voller Freude, dass sie um Christi willen Schmach erleiden durften. Es ist eigentlich ein Widerspruch in sich selbst, sich zu freuen, Schande zu tragen, dass es eine Ehre ist, zu leiden. Es ist eigentlich ein Widerspruch. Und dennoch wissen die Apostel, ja, von den Menschen empfangen wir zwar Schmach, aber bei unserem Gott empfangen wir Ehre. Und man erkennt, diese Männer tun das nicht aus eigener Kraft. Gott steht denen bei, die um seines Namens willen leiden. Das ist ja das, was Jesus auch den Aposteln versprochen hat. Wir lesen das zum Beispiel im Lukas-Evangelium, Kapitel 12. Da sagt Jesus zu den Aposteln: Wenn sie euch aber vor die Synagogen und die Obrigkeiten und die Machthaber führen, so sorgt nicht, wie oder womit ihr euch verantworten oder wie ihr sagen sollt. Denn der Heilige Geist wird euch in jener Stunde lehren, was ihr sagen sollt. Der Heilige Geist wird bei euch sein. Gott selbst ist da, euch zu stärken, euch zu helfen. So auch in Markus 13. Ihr aber seht auf euch selbst. Euch werden sie an Gerichte überliefern und in den Synagogen werdet ihr geschlagen werden und ihr werdet von Statthalter und Könige gestellt werden, um meinetwillen ihnen zu einem Zeugnis. Und alle Nationen muss vorher das Evangelium gepredigt werden. Und wenn sie euch hinführen, um euch zu überliefern, so sorgt euch vorher nicht, was ihr reden sollt, sondern was euch in jener Stunde gegeben wird, das redet. Denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Heilige Geist. Gott steht denen bei, die bedrängt werden. Vielleicht magst du denken, du wirst niemals die Kraft haben, in so einer Situation für Christus diese Schmach zu erleiden. Ja, du wirst sie nicht haben, aber Gott wird in diesem Moment seine Kraft dir verleihen, so dass du dann die Kraft hast, das zu ertragen. Der Heilige Geist ist da. Die Apostel sagen ja, wir und der Heilige Geist bezeugen das. Gott steht ihnen bei, er erfüllt sie mit einer übernatürlichen, unvergleichlichen Kraft, einem Zeugenmut, aber auch mit einer unbegreiflichen, übernatürlichen Freude. Wie Jesus sagt in Lukas 6, glückselig seid ihr, wenn die Menschen euch hassen werden und wenn sie euch absondern und schmähen und euren Namen als böse verwerfen, um des Sohnes des Menschen willen. Freut euch an jenem Tag und hüpft. Denn siehe, euer Lohn ist groß in den Himmel. Denn ebenso taten ihre Väter den Propheten. Oder Matthäus 5, ganz ähnlich. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse, lügnerisch gegen euch reden werden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Von dieser Freude sind die Apostel hier erfüllt. Es ist keine natürliche Freude. Es ist ein klares Zeichen dafür, dass Gott ihnen beisteht. Sie werden ausgepeitscht und später sterben sie sogar, fast alle von ihnen, als Märtyrer. Unter anderem auch Petrus, der sagt in seinem ersten Brief in Kapitel 4, Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes, sondern freut euch, insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, damit ihr euch auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freut. Jetzt hört einmal, was er sagt. Wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr, denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Seht ihr, was er sagt? Wenn ihr geschmäht werdet, wenn ihr das erleidet, dann ruht der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes in diesem Moment auf euch. Das ist das, was die Apostel hier erleben. Wunderbarer Beistand von dem Herrn. Darum fürchte dich nicht. Sorge dich nicht, wie es sein wird, wenn du Schmach leiden musst für Christus. Vertraue darauf, dass der Herr dir in diesem Moment beisteht mit einer übernatürlichen Kraft und Freude, die du so vielleicht gar nicht kennst. Was lernen wir von dieser Geschichte? Nun, das Wort des Lebens muss verkündigt werden, damit die Menschen errettet werden. Denn allein durch dieses Wort des Lebens können die Menschen Leben in Jesus Christus finden. Das Wort des Lebens muss durch dich und mich verkündigt werden, durch Menschen. Gott will es so. Das Wort des Lebens muss gepredigt werden, trotz aller Widerstände. Gott will es so. Und das Wort des Lebens muss gepredigt werden, selbst wenn das Leid bedeutet, aber sei dir gewiss, in diesem Leid wird der Herr dich übernatürlich erhalten, wenn du bedrängt wirst. Wie können wir das Ganze, das wir gehört haben, jetzt praktisch anwenden? Was bedeutet es für uns als Gemeinde zunächst? Nun, ihr Lieben, wir müssen Jesus predigen und all die Worte des Lebens, damit die Menschen gerettet werden. Wir dürfen nicht müde daran werden, das Evangelium immer wieder zu verkündigen. Paulus sagt in Timotheus, im 1. Timotheus Kapitel 4, habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Beharre in diesen Dingen. Denn wenn du dies tust, so wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, die dich hören. Wenn wir diese reine Lehre von dem Evangelium Jesu Christi bewahren, darin beharren, immer weiter diese Dinge verkündigen, dann werden wir gerettet werden, all die, die uns hören. Das ist eine Verheißung, die Gott hier schenkt. Wir müssen die Worte des Lebens lehren. Das übernimmt kein Engel für uns. Gott sendet keine Engel, also zumindest habe ich noch keinen gesehen, auf der Straße, der das Evangelium predigt. Wir müssen das tun. Doch was für ein herrliches Vorrecht ist es, dass dir dort zuteil wurde, dass du die Botschaft aller Botschaften weitergeben darfst. Das herrliche Evangelium, das Wort des Lebens. Und wenn wir das weitergeben, wenn wir es predigen, dann dürfen wir davon nichts relativieren, auch wenn das Widerstand bedeutet. Selbst wenn die mächtigen und einflussreichen Politiker oder wer auch immer kommt und uns davon abhalten will, wir müssen bereit sein, das Wort zu predigen und dafür zu leiden. Und wir sollten uns das Ziel setzen, das auch die Apostel erfüllt haben. Den Aposteln wurde vorgeworfen, sie haben die ganze Stadt erfüllt mit ihrer Lehre. Lass uns doch das zum Ziel nehmen. Dass wir die ganze Stadt Wetzlar erfüllen mit unserer Lehre. Und dann lass uns weiterschauen und sagen, wir wollen diese ganze Stadt Frankfurt erfüllen. Und es scheint so unmöglich in unseren Augen. Aber kann der Herr das nicht tun? Kann das Wort des Lebens nicht verbreitet werden in einer ganzen Stadt? Lasst uns als Gemeinde stets diese Frage bewegen, was können wir tun, damit das Wort des Lebens mehr verbreitet wird und zu den Menschen kommt? Wo können wir mehr investieren, uns mehr hingeben, damit dieses Wort verkündigt wird? Und die Frage ist auch, was kann jeder Einzelne von euch tun, von uns tun? Was bedeutet denn das Gehörte jetzt für dich persönlich? Zunächst einmal natürlich, höre das Wort des Lebens und bekehre dich. Wenn du noch nicht das Leben gefunden hast in Jesus Christus, dann kehre doch heute um, tue Buße, ruf ihn an, dass er dir ewiges Leben schenkt und dir Vergebung deiner Sünden gibt. Finde Leben in Jesus. Doch dann, wenn du dieses Leben doch hast, dann trage doch das Wort des Lebens weiter. Lasst mich euch erzählen von einem Mann aus Rumänien, der für unsere Gemeinde betet. Erst gestern habe ich Grüße von ihm erhalten. Sein Name ist Aurel. Er ist reformierter Baptist in Rumänien. Und dieser Mann, der läuft hunderte Kilometer zu Fuß. Von einem kleinen Dorf zum nächsten in Rumänien. Selbst wenn es regnet, stürmt, selbst durch diese holprigen, kaputten Wege Rumäniens, er zieht von einem Dorf ins andere, klopft an jede einzelne Tür und gibt den Schriften über Jesus, gute Literatur wie von Spurgeon und so weiter. Er sucht die Menschen auf, jeden Einzelnen. Wenn er fertig ist in einem Dorf, geht er weiter. Die orthodoxe Kirche sieht das gar nicht gern, will ihn aufhören. Selbst die Polizei hat schon gesagt, er soll aufhören. Einmal wurden sogar Hunde auf ihn losgelassen. Doch dieser Mann macht weiter. Dieser Mann betet für uns. Lasst uns doch lernen von seinem Eifer, oder lasst uns lernen von dem Eifer der Apostel, den wir hier gesehen haben. Und das ist mein Gebet, dass jeder von uns immer mehr von diesem Wunsch erfüllt wird, das Wort des Lebens weiterzugeben. Nein, nicht jeder ist Missionar, nicht jeder muss von Dorf zu Dorf gehen, selbstverständlich nicht. Vielleicht füllst du nicht eine ganze Stadt mit den Worten des Lebens. Aber vielleicht dein Haus? Vielleicht dein Freundeskreis? Deine Arbeitsstelle? Deine Familie, deine Nachbarschaft? Kannst du dieses Umfeld füllen mit den Worten des Lebens? Ich weiß, ich rede ständig davon, dass wir mehr evangelisieren müssen. Und vielleicht mag ich den einen oder anderen schon nerven damit. Aber diese Botschaft, die wir weiterzugeben haben, ist der einzige Weg, ewiges Leben zu finden. Es sind die Worte des Lebens. Wie können wir sie zurückhalten? Wie können wir sie nicht weitergeben? Allein die Botschaft von Jesus hat Kraft, Leben zu schenken, diesen sterbenden Menschen, mit denen wir es zu tun haben. Viele meinen, zu leben und das Leben auszukosten. Doch die Schrift sagt, wer den Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen. Darum, ich bitte dich, setz dich hin, überlege dir, verdränge dieses Thema nicht weiter, auch wenn ich dich nerve damit. Wen kannst du Christus bezeugen? Wo kannst du mehr davon reden? Was kannst du mehr dafür tun, dass Christus verkündigt wird und Menschen Leben finden? Ewiges Leben. Wenn du das tust, glückselig bist du. Wenn du Schmach erleidest, glückselig seid ihr, wenn die Menschen euch hassen werden und wenn sie euch absondern und schmähen und euren Namen als böse verwerfen werden um des Sohnes des Menschen willen. Freut euch an jenem Tag und hüpft. Denn siehe, euer Lohn ist groß in dem Himmel, denn ebenso taten ihre Väter den Propheten. Darum sage ich dir heute Morgen das, was der Engel sagte. Geh hin. Und rede zu den Menschen all die Worte dieses Lebens. Der Herr helfe uns dazu. Amen. Amen.